gibt eine Fernsehserie, die heißt Im Auftrag der Ehre. Ich habe den Titel der Predigt ein bisschen abgeändert. Im Auftrag Ehren habe ich es genannt. Im Auftrag Ehren soll heute darum gehen, zu ehren. Es soll heute um Ehre gehen. Aber zuerst möchte ich in den Zusammenhang reinführen. Ich bringe euch ganz liebe Grüße mit von der Regionalkonferenz vom BFP. Wir hatten gestern das Regionaltreffen. Wie ihr wisst, wir als Gemeinde gehören ja zum BFP und die Leiterschaften von unserer Region Niedersachsen-Ost, die treffen sich zweimal im Jahr, um miteinander Austausch zu haben und zu sehen, wo führt eigentlich Gott zurzeit in unterschiedlichen Gemeinden hin. Und wir haben ja auch einen relativ neuen Regionalleiter, den Tim Sukowski. Und der Tim hat dann auch entsprechend das Thema dieser Regionalkonferenz gemacht gestern. Und er hat mit einer These angefangen, die so manchen aus Willow Creek-Kreisen bekannt ist. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Im Matthäusevangelium, im Kapitel 28, lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt: Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Schaut, dass Menschen die gute Nachricht hören, die Siegesbotschaft, das Evangelium, dass sie zum Glauben finden an Jesus Christus und dass sie als zum Glauben kommende hineinwachsen, Jünger zu sein, Nachfolger zu sein. Macht zu Jüngern alle Welt. Das ist der Auftrag. Diesen Auftrag könnte Gott ohne Probleme ohne uns machen. Er könnte selbst Steine schreien lassen, sagt die Bibel. Aber er hat sich in den Kopf gesetzt, das durch seine Jünger, durch seine Nachfolger zu machen. Gott ist auf die Idee gekommen, Mensch, hier in Clausthal-Zellerfeld, in Goslar, in Osterode, in Altenau, da wo du bist, möchte ich das Evangelium ausbreiten lassen, möchte ich, dass Menschen im Glauben wachsen können durch dich. Er hat seine Gemeinde berufen, diese Siegesbotschaft weiterzugeben. Wir bringen diese Botschaft zu den Menschen, zu den noch Nichtgläubigen, dass es einen gibt, der sie liebt. Und zu den Gläubigen, hey, dass Gott dich immer noch liebt. Wir bringen diese Botschaft als Gemeinde. Die Welt, Gott hat in seinem Plan festgelegt, dass die Rettung der Menschen und das Wachsen der Christen daran hängt, ja, dass wir diesem Auftrag nachkommen. Wir sind die Hoffnung der Welt. Denn sie erfahren durch uns diese Botschaft. Unser Leben, unsere Verkündigung. Tim hat auf dieser Konferenz einen Clip gezeigt, den habe ich ich habe mal geguckt, den gibt es in YouTube auch und den möchte ich euch kurz zeigen.
Menschen verändern. Wir sind davon überzeugt, dass dies nur eine einzige Kraft auf dieser Welt schaffen kann. Die Kraft der Liebe Jesu. Jener Liebe, die Sünde besiegt, Schande auslöscht, Wunden heilt, Feinde versöhnt, zerbrochene Träume kittet und schließlich die Welt verändert. Ein Leben nach dem anderen. Das Wissen, dass diese radikale Botschaft der Gemeinde Jesu als dir und mir anvertraut ist, muss uns täglich neu begeistern. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist. vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand dieser Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid auch sein mag, die Gemeinde Jesu hat eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Die Gemeinde ist das von Gott erwählte und bestimmte Werkzeug, um Hoffnung zu den Hoffnungslosen zu bringen. Und doch ist die Gemeinde oft auch nicht anwesend, wo sie am meisten gebraucht wird. Deshalb wurde Jesus bewegt, als er die Volksmengen sah, wie sie erschöpft und verschwachtet, wie Schafe ohne Hirten waren. Und er sprach zu seinen Jüngern: Schaut, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Denn die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt.
Eine gesunde Gemeinde, die funktioniert, wie sie soll, ist wunderschön. Jesu Braut, die Gemeinde, ist wunderschön. Und Gott möchte sie zubereiten, zurüsten durch Leiterschaft. Tim Sukowski hat im Laufe des Tages 7 Punkte genannt, die er so beobachtet hat, welche in blühenden Gemeinden vorkommen. Und ich möchte euch kurz nennen, auch wenn ich nicht darauf eingehen kann, sonst müssten wir uns auch den ganzen Tag Zeit nehmen. Die Genetik einer gesunden, blühenden Gemeinde, einer Gemeinde, die wirklich diese Kraft freisetzt, die Gott ihr zugedacht hat. 7 Punkte. Der Auftrag von Matthäus 28 macht zu Jüngern: Evangelisation und Wachstum der Gläubigen. Der Auftrag steht im Fokus. Das alles geschieht nach Zacharia, nicht aus eigener Kraft, sondern in Gottes Kraft. Wir sind keine Macher aus uns selbst. Es ist Gottes Geist, der die Dinge wirkt. Das Dritte, die Genetik einer gesunden Gemeinde ist, dass die einzelnen Gläubigen gepflanzt sind an Wasserbächen, dass sie gebaut sind als lebendige Steine in den Tempel. Das Vierte zu einer gesunden Gemeinde ist, dass Menschen sich in Ehre gegenseitig begegnen. Das Fünfte ist, dass sie Exzellenz an den Tag legen, dass sie das Beste für Gott geben. Das darf man nicht mit Perfektionismus verwechseln. Du kannst nur das geben, was du empfangen hast. Exzellenz. Aber da das Beste. Das Sechste, die Gemeinde ist gekennzeichnet von Großzügigkeit. Und das Siebte Merkmal, sie ist eine bevollmächtigende Gemeinde. Sie setzt Menschen frei, ihre Gaben und Berufung leben zu können. 7 Punkte einer blühenden, wachsenden, lebendigen Gemeinde. Nach diesem Vortrag von Tim haben wir uns dann als Leiter vom Distrikt zusammengesetzt. Der BFB-Distrikt, das heißt, ist ja hier die Gemeinden aus dem Harz. Harz und so das Umfeld. Dazu gehört Osterode, dazu gehört bis Bad Gandersheim rüber. Und wir als Leiter, wir haben uns im Distrikt zusammengesetzt und darüber unterhalten. Und uns ist der eine Punkt, über den ich heute predigen möchte, wichtig geworden. Ehre. Tim hat zu diesem Punkt gesagt, dieser Bereich Ehre ist der Bereich, wo die Lücke zwischen dem, worüber wir reden, und dem, wonach wir leben, am größten auseinanderklafft. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext, der sich damit beschäftigt. Einen Bibeltext, den ich vorher vielleicht nie damit verbunden hätte. Aber Gott ist großartig. Markus Evangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Wer eine Bibel hat, schlagt sie auf. Ich möchte euch sowieso ermutigen, es lohnt sich, die Bibel dabei zu haben. Seid Menschen, die in Gottesdienst gehen und die Bibel aufschlagen, nachprüft, was der Mensch da vorne denn sagt. Stimmt das denn? Für diejenigen unter euch, die keine eigene Bibel dabei haben, werden wir den Bibeltext einblenden. Aber es ist gut, eine eigene Bibel aufzuschlagen. Wisst ihr, was der Vorteil einer eigenen Bibel ist? Da kann man reinmalen. Da kann man wichtige Stellen markieren, da kann man Ausrufezeichen daneben setzen. Das ist eine gute Sache. Also seid ermutigt, Bibeln in den Gottesdienst mitzubringen. Markus Evangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Von dort, Jesus, das dort ist Kapernaum, von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie: Woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einige Kranke legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Ich höre mal hier auf. Jesus kommt nach einer Zeit, wo er nicht mehr in Nazareth gelebt hat, wieder zurück nach Nazareth. Und wie es üblich ist, werden Besucher, die von auswärts kommen, in der Synagoge aufgefordert zu lehren. Bei uns in der Gemeinde nicht so üblich, aber in den Synagogen damals war das üblich, dass ein Mitjude, der zur Synagoge kam, aufgefordert war zu lehren, weil man gehofft hat, was Neues zu hören. Dass man nicht so sehr im eigenen Saft geschmort hat. Und das sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 13. Und so wird auch Jesus eben eingeladen zu lehren in der Synagoge. Und die Leute erstaunt es. Sie sagen: Woher hat dieser Mann das alles? Das ist ja Wahnsinn. Diese Erkenntnis, diese Weisheit. Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt er dazu, solche Wunder zu tun? Die haben auch gehört, was Jesus für Dinge getan hat. Er kommt gerade aus Kapernaum. Wisst ihr, was er da gemacht hat? Der wird von einem Mann namens Jairus gerufen: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und Rette sie, heil du sie. Und Jesus macht sich auf den Weg, in diesem Getümmel wird er gestoppt. Er merkt, Kraft geht von ihm aus. Und er schaut, er will diese Person kennenlernen, die ihn berührt hat. Und da ist eine Frau, die ihr Leben lang am Blutfluss gelitten hat. Und diese Frau ist geheilt worden. Und er sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus, der Mann, der solche Wunder tut. Und er kommt zu dem Mädchen, das Mädchen war inzwischen gestorben, und er weckt diese Tochter des Jairus auf. Sie kommt vom Tod zurück. Und diese Geschichten, die sprechen sich rum. Und die haben garantiert die Leute in der Heimatstadt Jesu von Kapernaum bis Nazareth gehört. Wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Wow! Sie sehen die Erkenntnis, die dieser hat. Woher hat dieser Mann das alles? Das ist vom Wortlaut her eine Wertschätzung. Sie sehen die Weisheit. Die Bibel ordnet Worte der Weisheit in die Gaben des Heiligen Geistes ein. Sie erkennen, da spricht jemand in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft des Geistes Gottes. Da ist jemand gesalbt wie die Propheten, wie die Großen im Alten Testament. Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Sie nehmen diese Wunder wahr. Sie sind so kurz davor, ihn als Messias zu erkennen. Weil all diese Merkmale, die sie da ausführlich erkennen, sind die Kennzeichen des Messias. Das lesen wir in Jesaja 11, Vers 2 oder 5. Mose 18, Vers 15 zum Beispiel. Aber so kurz davor, und dann stoßen sie sich an etwas. Sie stoßen sich an dem Gewöhnlichen. Moment, diesen Mann, den kennen wir doch. Der ist doch hier bei uns aufgewachsen. Denn seine Familie wohnt da drüben, über den nächsten Abhang drüben, da in diesem Haus. Das ist doch der Zimmermann. Ja, der hat doch mein Haus gebaut. Das Wort, was da im Griechischen für Zimmermann steht, würden wir heutzutage vielleicht am ehesten mit Architekt übersetzen. Daher kommt auch genau, von dem griechischen Wort kommt auch unser Wort Architekt. Aber nicht ein Architekt, der nur am Schreibtisch sitzt, sondern ein Architekt, der plant, umsetzt und baut. Und also Jesus, der hat keine feinen Schnitzereien gemacht, sondern das war ein Zimmermann, der Häuser geplant hat und gebaut hat. Der hat diese Dachbalken und Dinge errichtet. Den kennen wir doch, der hat doch mein Haus gebaut. Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn, der von Maria? Die Maria, die wohnte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch dort. Und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon, wir kennen den doch. Das sind doch seine Geschwister. Und leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und so kam es, als sie sich diese Dinge vor Augen geführt haben, wie gewöhnlich das alles läuft. So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Manche sind enttäuscht, wenn sie feststellen, Mensch, in der Gemeinde wird auch nur mit Wasser gekocht. Da gibt es auch diese ganzen menschlichen Probleme und zwischenmenschlichen Geschichten und sonst was alles. Die kochen doch auch bloß mit Wasser und sie sind enttäuscht. Aber wisst ihr was? Ich fand eine Formulierung so toll, die will ich mal zitieren. Jesus ist derjenige, der Wasser zu Wein macht. Wir kochen nur mit Wasser, aber eine Gemeinde, wo der Heilige Geist Raum bekommt, unter uns zu wirken, da wird unser gewöhnliches Wasser zu Wein. Da passieren Zeichen und Wunder. Stoßt euch nicht am Gewöhnlichen, denn der Herr selbst ist in unserer Mitte. Wir sind seine Gemeinde, wir sind seine Braut. Sie stoßen sich am Gewöhnlichen. Und so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgendwo so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Jesus zitiert eine Wahrheit, eine Weisheit, wir würden sagen ein Sprichwort. Ein Prophet gilt nirgendwo so wenig wie in seiner Heimatstadt. In der Wortwahl, die da im Originaltext steht, heißt es, ein Prophet wird in seiner Heimat, in seinem Vaterort, am ehesten die Ehre verweigert. Also dieses zählt am wenigsten, steht eigentlich, sagt Jesus, in seinem Heimatort wird ein Prophet am ehesten die Ehre verweigert. Jesus bezieht die Ablehnung, die die Menschen tun, als sie sehen, dass er aus einem gewöhnlichen Hintergrund kommt, bezieht er auf Ehre verweigern. Sie verweigern ihm die Ehre. Was ist denn Ehren? Die Frage haben wir uns auch gestellt, als wir so in dem Kreis von Leitern aus dem Distrikt zusammensaßen. Was ist denn Ehren? Und da sind verschiedene Dinge genannt worden. Ehren ist zum Beispiel wertschätzen. Wenn ich jemand anderes wertschätze, das hat was mit Ehren zu tun. Wir sagen hier immer wieder, du bist so wertvoll, weil Gott dich liebt. Nicht, weil du irgendwas getan hast, sondern weil Gott dich liebt, bist du wertvoll. Mensch, wie wichtig ist es doch, jemand anders an Wert zu schätzen, weil der doch wertvoll ist, weil Gott ihn liebt. Wie wichtig ist, dass du wertgeschätzt wirst. Gott liebt dich. Wertschätzen. Was ist Ehren? Wertschätzen, ernst nehmen. Jemand anderes ernst nehmen, da spreche ich mit jemandem und ich nehme ihn ernst. Das, was er mir sagt, nehme ich ernst. Ich nehme ihn als Person ernst. Das ist eine Grundentscheidung, die ich mal für mich getroffen habe. Ich sage, ich möchte Menschen ernst nehmen. Und ich glaube, das ist auch eines der wesentlichen Schlüssel gewesen, als ich Jugendarbeit gemacht habe. Die Leute haben gefragt, Andreas, warum hast du nie Autoritätsprobleme? Und ich hatte Jugendliche jeder Couleur dabei. Da waren vom Punk, Drogenabhängigen bis hin zum Gymnasiasten hatte ich alle auf meinen Jugendfreizeiten dabei. Und ich habe nie Autoritätsprobleme gehabt. Warum? Ich habe die Jugendlichen geehrt. Gott liebt sie doch, jeden Einzelnen. Ich habe sie ernst genommen mit ihren Gedanken, mit den Sachen, die sie beschäftigt hat. Wertschätzen, ernst nehmen. Jemand anders aus der Runde hat noch gesagt, gutes Reden. Wenn ich ehren, bedeutet auch, ich rede gut über den anderen, egal ob er dabei ist oder nicht. Ehren. Sie verweigern ihm die Ehre in Nazareth. Sie wertschätzen Jesus nicht. Das ist doch nur der Zimmermann. Das ist doch noch nicht einmal ein gelernter Rabbi. Woher hat er das alles? Sie wertschätzen ihn nicht. Sie nehmen ihn nicht ernst. Wie kann der solche Wunder tun? Das funktioniert doch gar nicht. Und gutes Reden. Es ist eine Herzenseinstellung, jemanden zu ehren. Und das Erschreckende ist, im nächsten Vers heißt es dann, er konnte dort auch keine Wunder tun. Gott zwingt sich nicht auf. Gott ist in Nazareth derselbe Gott. Gott hängt auch nicht an unseren Glauben oder Unglauben. Gottes Macht ist immer gleich. Der kann heilen. Aber Gott zwingt sich nicht auf. Gott ist ein Gentleman. Gott fragt und bittet. Und er klopft an. Und wer ihn auftut, zu dem wird er hineingehen. In dessen Leben wird er hineinkommen. Und so kam es, dass er dort in der Vielzahl keine Wunder tun konnte. Nur einigen Kranken, es waren nicht alle, die ihn abgelehnt haben, nur einige Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Jesus hat sich gewundert. An einer anderen Stelle lesen wir, wie ein Heide zu Jesus kommt und Jesus wundert sich und sagt, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und an dieser Stelle wundert Jesus sich über den Unglauben. Und dieses griechische Wort, was da steht, bezeichnet einen Vorgang, der sich permanent in der Gegenwart ständig wiederholt. Jesus wundert sich immer und immer wieder, solange er in Nazareth war, bei den ganzen Begegnungen, in den ganzen Augenblicken, und der war ja nicht nur 5 Stunden dort, der war wahrscheinlich längere Zeit dort. Und er wunderte sich immer und immer wieder über ihren Unglauben. Die Wirkung von Ehre, jemanden ehren. Claudia hat mir von einer ganz interessanten Begebenheit erzählt, von einer ganz interessanten Geschichte. Da bräuchte ich jetzt mal die Bilder. Das hat jetzt keinen christlichen Hintergrund, aber es zeigt, was es bedeutet, jemanden zu ehren, wertzuschätzen. Und zwar geht es um diese Frau. Jetzt muss ich mal die Zettel holen. Die Frau ist Sonja Knips. Sie hat gelebt so um den Wechsel 1800, 1900 herum. Und dieses Foto ist 1898 entstanden. Dieses Bild zeigt eine Frau mit leerem Blick. Ihre Körperhaltung ist ohne echte Spannung. Die Schwerkraft ihres Gemüts ist sowohl in den Gesichtszügen als auch in der gesamten Haltung spürbar. Sie ist eine behäbige, keine besonders spannende Frau. Sie ist Frau eines wohlhabenden Mannes, unglücklich verheiratet, oft krank und depressiv. Sie ist 24 Jahre alt. Hättet ihr gedacht, dass diese Frau 24 ist? 1898. Der Ehemann beauftragt einen Maler. Der Maler heißt Gustav Klimt. Das ist ein sehr bekannter Maler aus dieser Zeit. Und der Gustav Klimt hat ein Bild von dieser Frau gemalt. Und schaut euch dieses Bild an. 1898, dieses Bild entsteht. Er malt sie so, wie man könnte sagen, wie er sie sich vorstellen könnte. Und dieses Bild wird aufgehängt zu Hause. Diese Frau kommt, glaube ich, aus Braunschweig, ist irgendwie adelig, und zu Hause wird dieses Bild aufgehängt. 10 Jahre lang zieht diese Frau jeden Tag dieses Bild. Sie spürt die Wertschätzung, die ihr da drin entgegengebracht wird, die Ehre. Und dann, 10 Jahre später, 1908, sieht dann diese Frau auf einer Fotografie so aus. Ich glaube, dass das was mit Wertschätzung zu tun hat, mit Ehre. Jesus wurde die Ehre, die Wertschätzung verweigert und er konnte nicht viel Wunder tun in Nazareth. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 21, da heißt an einer Stelle, die Heiden haben Gott verworfen, den lebendigen Gott verworfen und haben sich Götzen zugewandt, haben sie angefangen, die Natur anzubeten, haben sexuell die ganze Sache in eine Perversion getrieben, nicht mehr Mann mit Frau zueinander geneigt, sondern Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Und Römer 1, Vers 21, fortfolgende, heißt, sie haben die Ehre, die Gott zustand, ihm verweigert. Und die Auswirkung war, ihr Leben wurde pervertiert. Ihr Leben wurde pervers, sowohl im Religiösen als auch im Alltäglichen. Aber nicht nur die Ungläubigen haben Gott die Ehre verweigert. Im Johannesevangelium, im Kapitel 8, Vers 44, fortfolgende, lesen wir, dass auch die Juden, eigentlich das gläubige Volk, Gott die Ehre verweigert haben. Und was war? Sie haben die Zeichen und Wunder, die Austreibungen, die Befreiungen, die Gott getan hat durch Jesus, haben sie nicht mehr Gott zugeschrieben, sondern wurde vertauscht und sie haben gesagt, das tut Jesus aufgrund, weil er mit Satan im Bund steht. Wenn wir Ehre verweigern, zieht das Lüge nach sich. Aber Gott möchte das nicht. Gott möchte das Beste für dein Leben. Deswegen ist es so wertvoll, dass wir hier in dieser Gemeinde die Wahrheit hochhalten. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Und dass diese Gemeinde sagt, eines unserer wichtigsten Kennzeichen, wir haben drei in unserer Gemeindevision, eines unserer wichtigsten Kennzeichen ist Lobpreis. Wir geben Gott die Ehre, die ihm zusteht. Und das machen wir in Liedern. Aber nicht nur in Liedern. Unser Gottesdienst ist nicht nur Lobpreislieder zu singen, sondern unser Leben, laut Römer 12, soll ein lebendiges Opfer sein. Lobpreis für Gott. Beides. Ehren baut auf. Ehre geben, wertschätzen, ernst nehmen, Anerkennung geben. Aber es geht nicht nur darum, Gott zu ehren. Es geht nicht nur darum, Gott zu ehren, sondern es geht nicht nur darum, Gott ernst zu nehmen, ihm beim Wort zu nehmen, es stimmt, was er sagt, sondern laut Römer 12 geht es auch darum, den anderen zu ehren. Der Rahmen von Römer 12 ist ja, ich will es mal schnell aufschlagen, Römer 12, der Rahmen ist: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist so der Rahmen. Lebt euer Leben als lebendiges Opfer für Gott. Und in Vers 3 kommt dann Paulus dazu, dass er sagt, jeder soll sich selber einschätzen. Und zwar maßvoll einschätzen, richtig sich sehen, in der Liebe Gottes, nicht überheblich. Nüchterne Selbsteinschätzung. Und das hat er vorbereitend gesagt, und dann in Vers 10 kommt er dann dazu, dass er sagt, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Da steht das Wort Ehren. Übertrefft euch gegenseitig darin, Ehre zu erweisen. Ehre den anderen, der mit dir hier in der Gemeinde ist. Ehre den Gast, auf den du begegnest. Übertrefft euch gegenseitig darin, zu ehren. Das heißt, den anderen wertzuschätzen. Denjenigen, den du triffst, schätze ihn wert. Denjenigen, den du triffst, achte ihn. Nimm ihn ernst. Denk nicht, ach, ich kenne doch aus Hauskreis oder sonst wo, ich kenne doch deine Lebensumstände, ich kann dich gar nicht ernst nehmen. Übertrefft euch gegenseitig im Ehren, in Achtung voreinander und redet Gutes übereinander, egal ob der andere dabei ist oder nicht. Übertrefft euch darin gegenseitig, euch zu ehren. Römer 12, Vers 10. Und die Auswirkung ist großartig. Wo Menschen sich gegenseitig ehren, achten, wertschätzen, da ist eine Atmosphäre vorhanden, da kommen Menschen rein und sagen, boah, was ist bei euch anders? Das ist der Grund, warum ich mich persönlich dem Glauben geöffnet habe. Ich komme ja aus einer Familie, wo Glauben nichts gezählt hat. Und ich bin als 14-Jähriger auf andere Jugendliche getroffen, die sich einmal die Woche getroffen haben, um zusammen Spaß zu haben, aber das waren Christen. Und ich wollte eigentlich nichts mit den Frommen zu tun haben, habe gesagt, ach komm, lass mich in Ruhe mit denen. Aber ein Mädchen hat ein Jahr lang mich eingeladen, sie hat nicht aufgegeben. Ein Jahr lang, Andreas, komm doch diese Woche mit. Irgendwann bin ich mit. Und es hat nur ein einziges Mal gebraucht, dass ich dort war. Bei dem ersten Mal, wo ich dort war, hat das mich gepackt. Irgendetwas haben die, was ich nicht habe. So wie die miteinander umgehen, das ist nicht normal. Das habe ich als 14-Jähriger gespürt. Sie haben einander geehrt. 14-jährige Teenager haben sich geehrt und wertgeachtet. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich weiß nur, dass ich da mitten reinkam und dass das mein Herz aufgemacht hat. Und es hat kein halbes Jahr gebraucht und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ehre, Wertschätzung. Wie wichtig ist das? Was meint ihr? Je mehr das unter uns wächst, und vieles ist schon da, und ich sehe das mit Dankbarkeit vor Gott, wie ihr miteinander umgeht. Aber ich glaube, es kann noch mehr werden und ich möchte euch dazu ermutigen. Ehre, Wertschätzung. Eine Gemeinde, die blüht, das gehört zur Genetik einer gesunden Gemeinde. Besonders nennt die Bibel einige Sachen, wo Wertschätzung wichtig ist. Wenn wir gerade im Römerbrief Kapitel 12 waren, im Vers 13 wird die Obrigkeit genannt. Ehrt die Obrigkeit. Es ist leicht, über Politiker zu schimpfen, aber ehrt sie. Dann, die Bibel nennt in 2. Mose 20, Vers 12 zum Beispiel die Eltern. Ihr Kinder, ehrt eure Eltern, wertschätzt eure Eltern, auch wenn sie nicht alles richtig gemacht haben, Fehler gemacht haben. Ehre sie. Sie haben nämlich auch Dinge richtig gemacht. In 1. Thessalonicher 4, Vers 4 reißt die Bibel eine Mauer der damaligen Zeit nieder. Ehre die Frau. Das war für die antike Welt eine Sensation. Der Frau Ehre entgegenbringen. Wow. Im Besonderen 1. Timotheus 5, Vers 3, den Witwen. 1. Timotheus 6, Vers 1, folgende. Ehre deinen Chef, würden wir heute sagen. Damals sagte er, ihr Sklaven, seid euren Herren untertan. An der Stelle steht Ehren. Ich übertrage das jetzt kurzerhand mal auf Chef und Arbeitnehmer. Auch wenn das nicht direkt ein Sklavenverhältnis ist, aber deswegen wage ich es, das zu übertragen. Ehret einander, ehre deinen Chef, auch wenn er dir auf die Füße latscht und ungerecht ist. Das wird Auswirkungen haben. Glaubt ihr, dass Gottes Wort wahr ist? Glaubt ihr, dass es wahr ist, dass das Auswirkungen haben wird in deinem Leben, wenn du ehrst? Wenn du deine Frau ehrst, ich drehe das jetzt auch mal rum, wenn du deinen Mann ehrst. Glaubst du das, wenn du Gemeindeleitung ehrst, deinen Hauskreisleiter, deine Ältesten? In der Bibel heißt es sogar, ich weiß, das ist jetzt ein heikles Thema, das als Pastor anzusprechen, aber ich will das mal in Bezug auf unser Ältestenteam tun. Ehrt eure Ältesten. Eine Gemeindeleitung, Älteste, die ihr Amt gut versehen, sind zwiefache Ehre wert, sagt das, heißt es im Lutherdeutsch. Sind zweifache Ehre wert. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was dieses Zweifache bedeutet. Mir geht es darum, ehrt eure Ältesten. Ehrt Frank. Er ist Ältester hier in der Gemeinde. Ehrt Alain. Er ist Ältester hier in der Gemeinde. Ehrt Olaf, auch wenn er gerade eine Auszeit nimmt, aber er ist Ältester hier in der Gemeinde. Ehrt ihn. Und ehrt Rolf, auch er ist Ältester hier in der Gemeinde. Ehrt eure Ältesten. Begegnet ihnen mit Achtung, Wertschätzung. Nehmt sie ernst. Einander ehren, einander wertzuschätzen. Aber ich komme jetzt mal wieder von den speziellen Beispielen von Frau, vom Chef, von der Ältesten, von der Obrigkeit, komme ich mal wieder zurück. Übertrefft euch, zu Römer 12, Vers 10, übertrefft euch gegenseitig in der Wertschätzung, in dem Ehregeben. Übertrefft euch gegenseitig, einer den anderen, so wie ihr euch in der Gemeinde trefft, nachher beim Kaffee trinken. Wertschätzt einander, ehrt einander. Das ist Genetik. Das sind gesunde Gene einer lebendigen, blühenden, wachsenden Gemeinde. Und das ist Lobpreis Gottes. Und dann können wir mit ganzem Herzen, wenn wir diese Ehre einander geben, können wir auch mit ganzem Herzen Lobpreislieder singen und Gott darin die Ehre geben und sagen, Gott, du bist so wunderbar, denn du hast das ermöglicht. Du bist derjenige, der Wasser in Wein hier in unserer Gemeinde verwandelt. Du bist derjenige, der Kranke heilt. Du bist derjenige, dem alle Ehre gehört. Und du teilst sie aus. Gesunde Genetik einer blühenden, wachsenden Gemeinde. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebendiger Herr bist, dass wir nicht irgendwelchen Prinzipien nachjagen und sagen, wenn wir das und das erfüllen, dann passiert das und das, sondern dass du lebendiger Herr bist und dass du möchtest, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, dass du möchtest, dass wir uns gegenseitig Gutes reden. Herr, ich danke dir, dass du das in deine Gemeinde gelegt hast. Ich danke dir für all das Gute, für alle Wertschätzung, für alle Ehre, die hier in der Gemeinde auch schon gegeben wird. Herr, aber ich bete darum, dass es bei jedem Einzelnen persönlich, und du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht, Herr, dass bei jedem Einzelnen von uns persönlich dieses Ehren noch mehr wird, dass wir die Früchte sehen und dass wir sehen, wie du darin das hier in einen blühenden Garten verwandelst, dass wir gepflanzt sind wie Bäume an Wasserbächen, Herr, und wir tragen Frucht zur richtigen Zeit. Danke, Jesus. Herr, danke, dass du in unserer Mitte wirkst. Danke, Herr. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass du das in uns freisetzen willst. Danke für die Ehre, die du uns erweist. Und wir erweisen dir die Ehre. Du hast uns zuerst geliebt, darum lieben wir dich. Danke, Jesus. Amen.